Wo es dann auf jeden Fall wichtig wird, ist alles, was über 2 Stunden geht. Also wenn ihr über 2 Stunden unterwegs seid, müsst ihr euch mit dem Thema Salz beschäftigen. Und da wird dann eben die Frage wichtig, bin ich Salty Sweater, bin ich kein Salty Sweater, schwitze ich viel oder wenig?
Sommer, Sonne, Schweißausbruch. Wenn die Temperaturen steigen, ist die Wasserflasche beim Longrun unser bester Freund. Doch während pures Wasser im Alltag völlig ausreicht, kann es im Training schnell zum Leistungskiller werden, wenn wir einen ganz bestimmten Mineralstoff vergessen. Die Rede ist natürlich von Natrium oder auch ganz simpel Salz. In dieser Folge des Achilles Running Podcast begrüßen wir deshalb erneut Ernährungsexpertin Lea Hein, um mit ihr über diesen lebenswichtigen Mineralstoff zu sprechen. Lea erklärt uns, warum ein Übermaß an reinem Wasser für SportlerInnen sogar riskant sein kann und wie du mit der richtigen Prise Salz deine sportliche Leistungsfähigkeit im Sommer massiv nach oben schraubst. Wir klären im Gespräch, welche Natriummenge für dich individuell sinnvoll ist, wie du deinen Magen schon daran gewöhnen kannst und warum es sich lohnt, die Nährwerttabellen von Laufgels ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Hier spricht Julia aus der Redaktion und ich würde sagen, leg dir am besten etwas zum Mitschreiben bereit, denn es wird wahnsinnig informativ und wichtig für dein Training im Sommer.
Lea, schön, dich ein zweites Mal hier im Achilles Running Podcast zu haben. Elliot hat ja vor kurzem schon mal mit dir eine Folge über Gluten oder glutenfreie Ernährung aufgenommen. Und heute geht es um was ganz anderes. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder da bist und mit uns deine Expertise teilst. Denn das Wetter hat sich seit der letzten Aufnahme ein bisschen verändert. Die Temperaturen sind ziemlich gestiegen. Und in Berlin zumindest haben wir hier die 30-Grad-Marke geknackt. Wie sieht's bei dir im Süden aus?
Ja, also erstmal hallo. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ja, also ich habe das krasse Wetter gar nicht mitbekommen, weil ich auf La Gomera war. Aber hier in Stuttgart hatte es bis zu 36 Grad. Also ein ordentlicher Hitzewall. Ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt regnet es und hat 23 Grad. Vielen Dank dafür.
Perfekt. Das heißt, du hast die guten Temperaturen genutzt, um zu fliehen.
Ja, ich bin ja so ein Hitze-Girl. Also ich mag das eigentlich, so 36 Grad im Schatten, aber da ist kein Schatten, da fühle ich mich ganz wohl.
Perfekt, dann ist ja der Sommer jetzt genau das Richtige und auch das Thema, worüber wir heute mit dir sprechen. Denn es geht so ein bisschen um Verpflegung im Sommer, bei Longruns, vielleicht auch bei Wettkämpfen. Und wenn du gut vor allem mit den Temperaturen klarkommst, dann müsst ihr auch dein Training bei den hohen Temperaturen eigentlich optimal laufen, oder?
Ja, also ich merke schon, dass viele ja merken, dass ihnen die Hitze sehr zu schaffen macht, dass der Puls hochgeht, dass man einfach nicht so leistungsfähig ist. Und da gibt es ja dann die Tipps, dass man eher morgens oder abends läuft. Aber ich kann auch in der 12 Uhr Mittagshitze laufen und habe nicht so krasse Anpassungen. Aber ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt ja Menschen, aber also im Winter ist mir immer kalt und ich ziehe auch erst bei 26 Grad eine kurze Hose an. Vielleicht liegt es daran, aber ja, es läuft gut.
Sehr gut, das ist richtig, richtig gut. Ich war am Wochenende jetzt beim Triathlon in Kraichgau und da habe ich super viele Athleten und Athletinnen beobachtet, die dann so ein bisschen panisch geworden sind, weil das Wetter war schon sehr knackig am Wochenende. Es war super schwül, hatte auch teilweise 31 Grad. Dann waren natürlich alle Athleten, Athletinnen so, oh Gott, ich muss mir irgendwie noch eine extra Flasche ans Rad machen. Ich muss da mehr trinken, auch im Voraus. Und da würde ich direkt sagen, gehen wir mal direkt rein, weil trinken vielleicht gar nicht so das einzige, ja, die einzige Stellschraube ist im Sommer, die ihr beachten solltet, sondern vielleicht auch vielmehr so ein bisschen die Salzversorgung. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, Salz zu mir zu nehmen, da gibt es 1000 Begrifflichkeiten, die ich irgendwie hinten drauf lese, ob es jetzt auf normaler Nahrung ist oder auch auf den Gels oder den Pulvers, die ich ja für meine Ausfahrten benutze. Salz, Natriumcitrat, Carbonat. Was ist besser? Gibt es überhaupt Unterschiede? Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen einordnen, welcher Begriff was bedeutet?
Ja, also wichtig ist erstmal, das, worum es vor allen Dingen geht, ist das Natrium. Das ist erstmal ein chemisches Element, ne, für die kleinen Nerds. Das hat die Ordnungszahl 11 und ist eben ein Alkalimetall. Und das hat auf der äußersten Schale dieses Atom ein einzelnes Elektron, das es sehr leicht und gerne abgibt und sich deswegen eben sehr gerne paart und dann eben zu Natrium plus, also dem Ion wird, was wir auch so kennen. Und das ist jetzt eine super Bindungsstelle für alles Mögliche. Und der Klassiker, um den es heute auch die ganze Zeit gehen wird, ist Natriumchlorid. Chlorid ist eben, hat eine negative Ladung, Plus und Minus gefällt sich und die paaren sich. Und das ist unser klassisches Kochsalz, was wir eben so haben, Natriumchlorid. Und was du jetzt angesprochen hast, Natriumcitrat, ist tatsächlich eigentlich ein Säureregulator. Also das ist im Endeffekt das Natriumsalz der Zitronensäure und wird zum Beispiel in so Schmelzkäse, manchmal eben auch in Gels verwendet. Mhm. Aber es ist im Endeffekt eine E-Nummer, also E331 für die, die es interessiert. Also das heißt, je nachdem, wie wir das Natrium verbinden, hat es eigentlich gar nichts mehr mit unserem klassischen Salz zu tun, sondern ist dann nur noch chemisch ein Salz, genauso wie mit dem Natriumcarbonat. Natriumcarbonat kennt ihr vielleicht als Waschsoda. Also kann man, ist ein sehr basisches Salz, was man zum Lösen von Fetten nehmen kann. Und viele benutzen das tatsächlich zum umweltfreundlichen Putzen. Also auch das ist jetzt vielleicht nichts, was wir unbedingt zu uns nehmen sollten. Also je nachdem, wie wir dieses Natrium verbinden, kommen halt ganz verschiedene Moleküle bei raus. Und das, was uns eben, wie gesagt, interessiert, ist das Natriumchlorid. Und viele Angaben auch auf den Gels beziehen sich eben rein auf das Natrium. Aber eigentlich dadurch, dass Natrium eben immer dieses Elektron abgibt, ist es eigentlich immer gepaart und halt meistens mit Chlorid. Und das ist auch das, was für unseren Körper dann das ist, was wir brauchen. Das wird halt Kochsalz und umgangssprachlich dann Salz genannt. Aber Salz ist eigentlich einfach nur ein chemischer Begriff von einer ganz bestimmten Zusammensetzung. Die bilden eben so Gitter aus und ja, muss man immer ein bisschen unterscheiden sozusagen.
Okay, das heißt, wenn wir hinten drauf irgendwas lesen, dann ist Natriumchlorid quasi das, woran wir uns orientieren, weil es quasi Salz ist, was wir einfach so aus der Ernährung kennen.
Manche Hersteller schreiben nur Natrium und andere haben dann das Natriumchlorid. Da muss man dann immer aufpassen, weil natürlich Natriumchlorid eine andere Menge gebraucht wird als reines Natrium. Also da muss man dann immer ein bisschen gucken, was hinten auf den Gels steht. Manchmal steht auch beides.
Okay, ja, da werden wir auf jeden Fall später nochmal drüber reden, was so die Gels und allgemein die Inhaltsstoffe Natrium so in Wettkampf und ja, Ausfahrt, Long-Run-Verpflegung, ja, was da so drin ist und worauf man achten sollte, wenn man sich die Gels anschaut. Wieso, um jetzt das mal aus ernährungswissenschaftlicher Sicht von dir einzuordnen, brauchen wir Salz eigentlich im Körper? Vielleicht kannst du darauf eingehen, was es für die Muskel- und Nervenfunktionen für eine Rolle spielt. Genau, schieß doch gerne mal los.
Ja, also Natrium wird im Körper für ganz, ganz viel gebraucht, also für die Blutdruckregulation, für gewisse Enzyme und viele denken dann sofort immer an die Natrium-Kalium-Pumpe. Das ist ja eigentlich eine Natrium-Kalium-ATPase. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Biounterricht, dass eben drei Natrium-Ionen aus der Zelle rausgepumpt werden und eben gleichzeitig zwei Kalium-Ionen in die Zelle rein gepumpt werden. Und das führt dann natürlich zu, dass sich eine Ladung verschiebt. Ne? Also wir haben jetzt sozusagen außen ganz viele Natrium-Ionen, die da eben einen Gradient bilden und innen ganz viel Kalium. Und dadurch wird das sogenannte Ruhepotenzial von Zellen hergestellt. Die machen sie sozusagen bereit, dass, falls jetzt was kommt, wir auch reagieren können. Das ist beim Menschen immer so um die 70 Millivolt. Also das kann man sozusagen richtig messen. Strom ist ja nichts anderes als Ladungsteile, die sich bewegen. Und das passiert ja hier. Und wenn jetzt ein Aktionspotenzial kommt, also ein Reiz zum Beispiel vom Gehirn, dass sich der Muskel eben bewegen soll, dann erfolgt jetzt eine Depolarisation der Zelle durch einen krassen Natriumeinstrom. Wir haben ja vorher alles Natrium rausgeschmissen. Das heißt, wir haben jetzt außen mehr Natrium als innen und der Körper möchte das immer ausgleichen. Jetzt werden die Natriumkanäle aufgemacht und es strömt ganz viel Natrium in die Zelle ein und dadurch wird dann sozusagen ein Aktionspotenzial weitergeleitet und die Zelle ist dann sozusagen erregbar. Und in der Repolarisation wird das Kalium dann sozusagen wird Kalium wieder rausgemacht und dann brauchen wir die Natrium-Kalium-Pumpe eben, um den Ruhezustand, also dieses Ruhemembranpotenzial wiederherzustellen und dann fängt es eben wieder von vorne an. Das heißt, intrazellulär brauchen wir Natrium für die Polarisation, die Depolarisation der Zellen. Und allgemein brauchen wir es aber vor allen Dingen im Sportkontext für den osmotischen Druck. Weil ganz viele denken immer, ja, wenn ich jetzt zu wenig Natrium zu mir nehme, dann funktioniert diese Natrium-Kalium-Pumpe nicht mehr. Die Wahrheit ist aber, dass bevor die Natrium-Kalium-Pumpe nicht mehr funktioniert, sind wir ja meistens schon tot aus einem ganz anderen Grund, nämlich wegen dieser osmotischen Drücke, können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Bei der Natrium-Kalium-Pumpe geht es beim Sport eigentlich viel mehr um das Kalium, weil in der Repolarisation wird ja das Kalium ausgeschleust und wenn wir die Muskelzelle jetzt sehr schnell und intensiv benutzen, dann kommt es zu so einer Ansammlung von Kalium. Und wir wollten ja eine Ansammlung von Natrium und nicht von Kalium. Und das kann dann dazu führen, dass die Natrium-Kalium-Pumpe eben nicht mehr optimal funktioniert und das führt dann zur Ermüdung. Und das kennen wir ja auch, ne? Wenn ich lange durch die Gegend renne, dann habe ich danach müde Muskeln. Und eine Erklärung oder ein Grund dafür ist eben, dass die Natrium-Kalium-Pumpe nicht mehr richtig effizient arbeiten kann, weil, das finde ich immer so beeindruckend, also 30% unserer Energie geht eben für diese Kaliumpumpe, Natrium-Kalium-ATPase raus, was ja schon viel ist. Und in Nervenzellen, weil da sind ja extrem viele Aktionspotenziale hintereinander, sind sogar 70%. Ne, das ist schon krass, wie viel Energie in diesen Vorgang reingeht. Und das Salz hatte aber eigentlich gar nicht so den Take. Das Salz, also das Natrium, ist eben für den osmotischen Druck im Körper viel wichtiger. Ne? Für die nochmal die kleine Bio-Wiederholung, Osmose heißt immer, wenn ich irgendwo in einem Raum mit einer semipermeablen Membran, also dass die sozusagen manche Sachen durchlässt, manche Sachen nicht, und auf der einen Seite habe ich ganz viele Teilchen und auf der anderen Seite habe ich ganz wenig Teilchen, dann will der Körper das immer austauschen. Ne? Also der möchte, dass das gleich ist. Und wenn jetzt durch diese Membran eben die Teilchen selber nicht wandern können, dann muss das Wasser wandern, damit auch hier sozusagen die Konzentration dann wieder die gleiche ist. Und Salz ist da ganz, ganz wichtig. Also Natrium ist sozusagen wie ein Chef, der dafür sorgt, dass das Wasser auch da ist, wo es hingehört. Aha. Und das ist das, was für den Sport dann interessant ist. Dieses ganze Natrium-Kalium-Pumpe ist gar nicht, also da kommen wir gar nicht so krass dran, weil das ist intrazellulär, bis wir wirklich so eine schlimme Hyponatriämie, also so wenig Salz im Blut haben, dass auch auf der zellulären Ebene diese Natrium-Kalium-Pumpen wegen des Natriums nicht mehr funktionieren. Da sind wir schon gestorben, weil das osmotische Verhältnis komplett außer Rand und Band geraten ist. Und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, hier mal zu erklären, dass das erstmal plausibel klingt, aber im Echt dann gar nicht der Fall ist, dass die Natrium-Kalium-Pumpe da beeinträchtigt wird, sondern es geht um den osmotischen Druck, den wir aufrechterhalten möchten.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einordnung hier vorab, bevor es ans Eingemachte geht. Das heißt, ohne Salz funktioniert die ganze osmotische Bewegung nicht richtig. Warum schwitzt dann aber der Körper das Natrium aus, wenn er es denn eigentlich braucht, wenn es eigentlich so wichtig ist?
Ja, auch die Natur ist nicht perfekt. Also was ist Schweiß? Schweiß ist im Endeffekt filtriertes Blutplasma. Also wir haben ja unsere Schweißdrüsen und die könnt ihr euch vorstellen, dass ihr wie so ein Handtuch habt, wo ihr Zucchini-Flätschen, also so geraspelte Zucchini reinmacht und jetzt drückt ihr das Wasser aus dieser Zucchini. Die Zucchini, also die ganzen Zellbestandteile, bleiben im Handtuch in der Schweißdrüse und werden dann wieder zurück ins Blut gegeben und das Wasser geht eben raus. Und in diesem Wasser sind jetzt natürlich ganz viele Elektrolyte von der Zucchini. Und der Körper versucht schon, das rückzuresorbieren, weil der ist ja nicht blöd, der will das ja wieder haben. Aber das hat halt Grenzen und funktioniert nicht zu 100%. Und selbst auf der Haut selber haben wir noch Poren mit eigenen Transportmechanismen, die sogar auf der Haut das noch zurückholen können. Die sind aber sehr schnell gesättigt. Und deswegen ist sozusagen, na, wo gehobelt wird, fallen Späne, bisschen Schwund ist immer. Und so ist es auch bei dem Schweiß. Na, weil wir müssen uns vorstellen, es ist eigentlich filtriertes Blut, was wir da ausschwitzen. Das ist vielleicht die Vorstellung manchmal ein bisschen eklig. Ja. Aber deswegen geht da eben auch sozusagen das, was durchgeht, verloren. Aber ein Großteil wird trotzdem zurückresorbiert. Man nennt das dann eben Rückresorption. Aber alles geht halt nicht. Und deswegen verlieren wir eben vor allen Dingen Natrium über den Schweiß. Deswegen spricht jeder über das Natrium. Man könnte ja jetzt sagen, wir haben ja gerade gelernt, Kalium ist viel schlimmer, wenn das irgendwie verloren geht. Und es ist auch so, dass eine Hypokaliämie schon viel früher zu Herzrhythmusstörungen führt als eine Hyponatriämie, die da gar nicht so den Take hat. Aber die gute Nachricht ist, dass wir kaum Kalium über den Schweiß verlieren. Das wäre eher was, wenn wir starke Durchfälle, starkes Erbrechen haben. Da kann es tatsächlich mal zu Hypokaliämien kommen. Mhm. Aber nicht durch Schwitzen, da muss man sich schon wirklich krass anstrengen und dann noch andere Sachen verschieben und am besten noch in der Azidose sein. Also da muss viel zusammenkommen. Aber Natrium ist eben das Elektrolyt, was wir vor allen Dingen ausschwitzen, weswegen jeder darüber redet.
Okay, das ist gut zu wissen. Es gibt ja auch verschiedene Schwitzer und SchwitzerInnen, sage ich mal. Ich meine, ich glaube, wir wollen alle, sowohl ich als begeisterte Triathletin, auch als alle Zuhörenden da draußen, wir wollen gut gewappnet sein für den Sommer. Deswegen lass uns direkt deep reingehen in das Sportthema, ins Bewegen und Schwitzen ganz für sich selbst. Und ich glaube, dass du uns gute Praxistipps später noch an die Hand geben wirst. Und vorher möchte ich gerne nochmal so ein bisschen eben die Zuhörenden abholen, dass sie sich vielleicht auch selbst so ein bisschen einordnen können. Okay, was bin ich jetzt für ein Schweiß- oder Schwitztyp? Was gilt für mich? Was gilt vielleicht für mich nicht? Genau, manche Menschen, wir haben es schon gerade besprochen, schwitzen mehr als andere und manche verlieren dann vielleicht auch mehr Natrium als andere. Und ich hatte schon mal eine Achilles Running Shorts Folge zum Thema Salz und da habe ich ganz kurz angeschnitten, dass es ja Salty Sweater gibt und den durchschnittlichen Schwitzer. Vielleicht kannst du uns den Unterschied kurz geben und auch sagen, woran erkennen die Leute, bin ich jetzt ein Salty Sweater oder bin ich ein durchschnittlicher Schwitzer, eine durchschnittliche Schwitzerin?
Ja, also das Gemeine bei Salz ist immer, Ernährung ist ja immer sehr individuell und Salz ist noch mal individueller. Deswegen ist es super schwer, immer so Pauschalaussagen zu treffen, weil es eben so Unterschiede gibt. Es gibt die einmal in der Menge, also es gibt Menschen, die schwitzen einfach mehr als andere. Männer schwitzen zum Beispiel per se durchschnittlich ein bisschen mehr als Frauen, obwohl Frauen mehr Schweißdrüsen haben. Und dann gibt es eben, das kann man einfach vergleichen. Also ihr könnt ja mal gucken, wie schwitzen denn eure Freundinnen, eure Freunde so. Man kann das aber auch relativ einfach messen. Zum Beispiel, wenn ihr mal eine Einheit habt, die ihr nicht verpflegen müsst, also sagen wir mal eine Stunde, ihr wiegt euch vor der Einheit und dann powert ihr euch aus und wiegt euch nach der Einheit, ohne dass ihr was gegessen oder getrunken habt. Und dann seht ihr ja, wie viel habe ich denn verloren? Und dann wisst ihr, okay, ich verliere pro Stunde, keine Ahnung, 1,5 Liter Schweiß. Und dann kann man zum Beispiel im Internet oder auf Tabellen gucken, ist das jetzt normal, ist das ein bisschen mehr? Das ist im Endeffekt die Einordnung ja auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja, das, was ich verliere, sollte ich zu 70% auch wieder zurückführen. Also wenn ich 1 Liter verloren habe, sollte ich 700 Milliliter eigentlich währenddessen wieder zu mir führen. Und das ist sozusagen die eine Charge, wie viel. Und dann gibt es die andere Charge, was? Also es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus so, dass sie mehr Natrium verlieren als andere. Also diese Rückholmechanismen funktionieren weniger gut als die bei Menschen, die das eben sehr gut rückresorbieren können. Und das sind dann die, die man eben Salty SweaterInnen nennt. Und auch hier kann man es eigentlich relativ leicht feststellen, wenn ihr mal eine schwarze Laufhose anzieht oder nach einer langen Wanderung ein schwarzes T-Shirt anhattet und ihr seht da so Salzränder, also so weiße Ablagerungen auf dem T-Shirt, dann seid ihr ein Salty Sweater. Und auch hier, also es gibt Menschen, die haben dann nur so einen leichten Salzrand und andere haben da richtige Salzkrusten, wo man gefühlt noch mal ein ganzes Essen mit salzen könnte. tut es bitte nicht. Und auch da kann man dann so ein bisschen abschätzen, wie viel Natrium verliere ich denn. Und der Off-Label-Tipp ist vielleicht auch, hört sich vielleicht ein bisschen eklig an, aber man kann seinen Schweiß auch mal probieren. Und dann schmeckt man, ob der sehr, sehr salzig ist oder ob der fast nach gar nichts schmeckt. Also ich nehme einfach mal mich als Beispiel. Ich bin eigentlich ein guter Fall. Ich bin eine normale Schwitzerin, also ich verliere normal viel Schweiß. Und ich bin keine Salty Sweaterin. Ich habe eine sehr gute Salzrückresorption. Also wenn ich meinen Schweiß probiere, dann schmeckt der wirklich fast gar nicht salzig. Und ich habe auch keine Salzränder. Dementsprechend verliere ich einfach nicht so viel Natrium. Einmal, weil ich es besser rückresorbieren kann und weil ich gar nicht so viel Schweiß verliere, wie jetzt zum Beispiel jemand anders. Und so muss man das immer ganz, ganz individuell bei sich betrachten. Und wenn man es ganz genau wissen möchte, kann man sowas auch messen lassen. Na, also, dass man der Natriumgehalt im Schweiß wirklich bestimmt wird.
Ja, krass, cool. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so über mein Schwitzverhalten nachdenke, dann gibt es Einheiten, ne, logischerweise, je nachdem, ob es auch eine anstrengende Einheit ist oder nicht, mehr oder weniger Schweiß. Aber ich habe oft, dass mein Gesicht, gerade wenn ich dann 10 Minuten zu Hause bin nach der Einheit und schon so ein bisschen angetrocknet bin, dass ich dann so, ne, so Salz auch an den Schläfen merke oder an der Stirn und das dann auch salzig schmeckt. Aber mein T-Shirt spiegelt das zum Beispiel gar nicht wider. Aber würdest du dann trotzdem sagen, ich bin dann eher Salty Sweater, wenn ich einen salzigen Schweiß auf der Stirn oder im Gesicht habe?
Vielleicht so ein slighty salty sweater. Also, wenn du keine wirklich echten Ablagerungen am T-Shirt oder so hast, dann heißt es, also, dass in jedem Schweiß ist Salz. Und wenn gerade auf der Haut spürt man ja jedes einzelne Körnchen. Das heißt, da ist ein sehr sensibler Bereich. Das heißt, du bist vielleicht dann sozusagen an der Schwelle zum Salty Sweater, aber die, die wirklich Salty Sweater sind, das ist wirklich, da sieht man das dann auch. Also, oder zum Beispiel, was auch ganz oft ist, wenn man Caps auf hat und dann am Rand oben der Cap auf einmal weiße Ränder entstehen. Das sind eben alles so Hinweise. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann nehmt immer schwarz, weil da sieht man es einfach noch mal besser, als jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein beiges oder neongrünes Oberteil oder so hat, auch wenn es heutzutage keiner mehr neongrün trägt. Aber am Schwarz sieht man es halt einfach am besten. Und für alle, die zum Beispiel jetzt als Ausgleichstraining auch Rad fahren, an den Radhosen sieht man es immer sehr gut, weil da eben auch der Wind das dann schön schnell trocknet. Und wenn ihr keine Salzränder an den Radhosen habt, dann seid ihr wahrscheinlich auch keine Salty-Sweater. Ist auch immer ganz interessant bei den Wettkämpfen und so, gerade bei den langen Distanzen, da sind die Leute ja lange unterwegs und gerade gegen Ende kann man dann ganz genau sehen, wer Salty-Sweater ist und wer nicht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch beobachtet jetzt am Wochenende. Gibt es aber unterschiedlich oder Unterschiede innerhalb einer Person, dass vielleicht mal einen Tag mehr Natrium ausgeschwitzt wird als den anderen Tag? Oder kann ich davon ausgehen, wenn ich die weißen Ränder sehe, dass ich einfach, also dass ich wirklich bei jeder Einheit viel Natrium verliere?
Ja, also so interindividuelle Unterschiede gibt es immer so ein bisschen, aber eigentlich ist es so, dass ich jetzt nicht an einem Tag gar kein Natrium praktisch verliere und am nächsten Tag Salty Sweater bin. Also das ist schon, wenn ihr es seid, seid ihr es und das dann eigentlich auch immer, vielleicht jetzt nicht bei einfachen Einheiten, dass es dann noch nicht genug Schweiß war, um Salzränder zu bilden. Aber da gibt es Schwankungen, die gibt es in der Biologie des Menschen immer, aber nicht so stark, dass man da jetzt irgendwie Angst haben müsste, dass das sich extrem krass unterscheidet.
Okay, das ist doch schon mal eine gute Orientierung für alle, die jetzt gerade zuhören und mal ja, kontrollieren wollen, welcher Schweißschwitztyp er oder sie sind. Dann check das doch beim nächsten Hitzetraining gern mal ab, damit ihr jetzt alles, was so kommt, bisschen besser auf euch übertragen könnt. Denn Lea, du hast ja schon gesagt, das ist alles sehr individuell. Ein Begriff, den du schon genannt hast, war die Hyponatriämie. Da können wir jetzt gern noch mal so ein bisschen abnörden zu. Was ich weiß, ist ja vor allem dieses stundenlange Schwitzen und dann nur reines Wasser nachschütten. Verdünnt wir damit irgendwie unser Blut? Was passiert in dem Moment mit unserem Körper, wenn wir wirklich bei starkem Schwitzen nur Wasser trinken?
Ja, also es ist so, ich habe ja schon gesagt, dass Natrium für den osmotischen Druck ganz wichtig ist. Also man kann sich's eigentlich immer ein bisschen merken. Da, wo sozusagen das Natrium ist, ist auch das Wasser. So, und wenn wir jetzt mal das Beispiel durchspielen, wir haben eine Person, die macht bei einem Marathon mit und es ist irgendwie ein Hitzerennen. Alle sagen der Person, oh, du musst ganz viel trinken, damit du nicht dehydrierst. Und gerade beim Laufen hat man ja jetzt auch keine Radflasche oder so, wo man seine Sachen irgendwie mitnehmen kann, sondern vielleicht noch irgendwie eine Softflask. Aber da passt ja auch jetzt niemand nimmt eine 1 Liter Softflask mit auf den Marathon. Und deswegen nimmt die Person immer schön das Wasser vom Veranstalter. Und das ist aber reines Leitungswasser, wo jetzt praktisch nichts drin ist. So, was passiert? Wir schwitzen und schwitzen und schwitzen. Und das Gemeine ist, umso länger wir schwitzen, umso mehr Natrium verlieren wir. Also die magische Zahl sind da so 4 Stunden. Also der Körper wird immer schlechter, das wieder rückzuresorbieren. Er wird sozusagen müde. Und wenn ich jetzt ganz lange laufe und ganz viel schwitze, weil es so heiß ist, weil ich lange unterwegs bin und verliere ganz viel Natrium. So, und jetzt trinke ich dieses Leitungswasser vom Hersteller und nehme aber sonst kein Salz irgendwie zu mir. Das heißt, ich führe dieses Natrium ja nicht nach. Also was passiert? Wir entwickeln eine Hyponatriämie. Also wir haben zu wenig Natrium im Blut. So, das heißt, jetzt müssen wir nochmal auf unser Osmoseprinzip zurückkommen. Im Blut haben wir jetzt ganz wenig Natrium und im Vergleich jetzt auf einmal in den Zellen ganz viel Natrium. So sollte es ja eigentlich nicht sein, aber so hat es sich jetzt verändert. Und ich habe ja vorhin erklärt, dass der Körper das jetzt osmotisch immer ausgleichen will. Das Natrium aus den Zellen kann er jetzt nicht so schnell ins Blut bringen. Also bringt er das Wasser aus dem Blut in die Zellen, um das zu verdünnen. So, und wenn jetzt Wasser in die Zellen rein infundiert und die Zellen immer dicker und praller werden, dann können die Zellen A nicht mehr richtig arbeiten, weil das Membranpotenzial auch dadurch gestört wird, weil die sozusagen so prall werden. Die intrazellulären Mechanismen funktionieren nicht mehr richtig. Die Mitochondrien, die die Kraft bringen, können nicht mehr arbeiten. Und irgendwann kann diese Schwellung so schlimm werden, dass die Zellen sogar platzen. So, und wenn jetzt jeder mal für sich nachdenkt, wo ist es denn besonders schlecht, wenn Zellen anschwellen? Im Gehirn. Weil im Gehirn, also wenn da was anschwillt, dann ist einfach unsere Schädeldecke ein abgeschlossener Raum. Das hat kaum Möglichkeiten, außer durchs Foramen Urale, aber das ist keine wirkliche richtige, kein Ausgang in dem Sinne. Kann nicht nirgendwo hin. Das heißt, das Gehirn schwillt an, die ganzen Zellen schwellen an, weil das Wasser da reingeht, weil das Natrium im Blut fehlt. Und irgendwann kann es dann tatsächlich zu lebensbedrohlichen Hirnödemen kommen. Die Leute werden bewusstlos, bekommen Krampfanfälle. Das fängt eben an mit Übelkeit, dass man sich irgendwie nicht mehr richtig gut fühlt, dass man vielleicht nicht mehr richtig sehen kann, massive Kopfschmerzen hat und kann eben tödlich enden. Und es ist ja eigentlich jede Saison so, dass es bei jeder Laufveranstaltung, bei jedem Triathlon, bei jeder Ausdauerveranstaltung, die länger dauert, eigentlich immer Tote gibt, weil die tatsächlich diese Hyponatriämie gerutscht sind und dadurch eben die Zellen so angeschwollen sind, dass es tatsächlich zu lebensbedrohlichen Zuständen gekommen ist. Und also ich bin ja auch Notfallsanitäterin und habe auch eben häufig bei Laufveranstaltungen als Sanitätsdienst gearbeitet. Und wir hatten immer Leute, die dann eben von uns hochkonzentriertes Natrium, also Natriumchlorid bekommen haben, um das wieder auszugleichen und die Schwellung damit dann eben aufzuhalten. Und deswegen ist mir das auch so ein wichtiges Thema, weil wir reden hier nicht über, keine Ahnung, rote Betesaft, der dir dann nochmal 0,2% mehr gibt oder so, sondern hier ist es wirklich wichtig, sich zu versorgen, damit wir am Ende lebend ankommen. Und das ist ja schon nochmal eine andere Wichtigkeit als, wie viel geht's, schaffe ich jetzt und so weiter. Also wirklich, es ist wichtig, diesen Natriumverlust auch wieder auszugleichen, damit es eben nicht zu lebensbedrohlichen Zellschwellungen kommt. Ne?
Gott, total spannend, dass du auch natürlich aus deiner Erfahrung als Notfallsanitäterin so ein bisschen berichten kannst und da vor allem nochmal ein großes Ausrufezeichen hintersetzt, dass es ein Thema ist, was nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern letztendlich eure Gesundheit, euer Leben irgendwie beeinflusst. Also umso wichtiger, dass wir heute mit dir darüber sprechen. Du, wie lange dauert es denn, wenn du jetzt so einen Läufer, eine Läuferin hast in dieser Notlage und dann das Natriumchlorid gibst? Wie lange dauert es ungefähr, bis dann quasi alles wieder abgeschwollen ist?
Also die sind auf jeden Fall intensiv. Also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie weit das schon fortgeschritten ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Und nur eine reine Natriumgabe ist jetzt auch nicht das Einzige, was wir brauchen. Also die sind intensivpflichtig, die müssen engmaschig gemonitort, also überwacht werden, die Herzfunktionen, der Blutdruck, weil der leidet dann natürlich auch drunter. Dann werden die engmaschig kontrolliert. Man kann ja den Natriumgehalt im Blut messen und dann Stück für Stück wieder angenähert. Und da ist das aber wirklich, dass man auf Intensiv liegt und das auch lange dauert und Stück für Stück gemacht werden muss, dass man eben wieder klarkommt sozusagen. Wie gesagt, also wenn man da zu lange auch seinen Körper ignoriert, dann kann es eben wirklich kann man tatsächlich mit dem Leben bezahlen. Und das kommt ja vor. Es ist ja jetzt kein Schauermärchen, was irgendwie ein Worst-Case, also es ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, aber es kommt vor. Ich meine, wir kennen alle die Schlagzeilen, die immer und immer wieder aufkommen und die Populärwissenschaft in der Presse spricht halt dann von Wasservergiftung. Also passt schon. Im Endeffekt ist es ja nicht wirklich das Wasser, sondern das fehlende Natrium. Aber kann man auch ohne Sport schaffen. Also wenn man so in kurzer Zeit so 8 Liter Wasser trinkt, dann hat man nämlich auch schon diese Verschiebung auch ohne Sport. Also auch hier kann man, wenn man es wirklich vollkommen übertreibt, Probleme bekommen.
Ja, das ist auch nochmal eine gute Einschätzung, dass es nicht nur mit dem Sport oder dem Ausdauersport zu tun haben muss. Aber du hast ja gesagt, dass je mehr wir oder je länger wir einer Anstrengung folgen, desto mehr Natrium verlieren, weil die Rückresorption nachlässt. Würdest du dann sagen, dass gerade so eine Hyponatriämie eher die Läufer und Läuferinnen betrifft, die wirklich lange an der Strecke sind, die vielleicht statt 4 Stunden 6 Stunden für einen Marathon brauchen?
Ja, also es ist schon so, umso länger ihr braucht, umso mehr Zeit habt ihr, das Natrium in Anführungsstrichen auszuwaschen. Na, weil wenn ich nur 2 Stunden unterwegs bin, in der Zeit kann ich gar nicht so viel Natrium ausschwitzen, wie ich, also das geht gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Stunden für meinen Marathon brauche, dann habe ich ja 6 Stunden Zeit und schwitze 6 Stunden und verliere viel mehr Natrium als der es in 3:30 schafft oder die es in 3:30 schafft. Muss natürlich auch mehr zuführen, weil ich ja länger exponiert bin. Ne? Also das heißt, das ist so ein bisschen wie Verpflegung beim Halbmarathon. Manche müssen den Halbmarathon gar nicht verpflegen, weil sie so schnell sind, und andere müssen den richtig gut verpflegen, weil sie einfach länger brauchen. Ne? Und da ist wieder diese Individualität. Man kann nicht einfach die Strategie von B übernehmen, weil B ganz andere Voraussetzungen hat als ich. Ne? Also da muss man immer bei sich bleiben.
Und ab welchen Temperaturen, würdest du sagen, spielt die Salzzufuhr eine Rolle? Kann es auch sein, dass ich zum Beispiel in einem kühleren Frühlings- oder Herbstmarathon auch schon vermehrt auf meine Natriumzufuhr bei einem Marathon beispielsweise achten muss? Oder ist es primär ja die heißen Sommermonate?
Also bei der Salzzufuhr geht es eigentlich eher um die Zeit als um die Temperatur. Also auch im Winter, wenn ihr 6 Stunden unterwegs seid, müsst ihr Natrium zuführen, weil auch da schwitzt ihr. Wir schwitzen ja immer. Die Thermoregulation muss ja auch im Winter aufrechterhalten werden. Und da ist eben so die magische Zahl, ähnlich wie bei den Kohlenhydraten, 1 Stunde. Also sobald ich über 1 Stunde unterwegs bin, kann man darüber nachdenken. Da ist es aber noch nicht ganz so wichtig. Wo es dann auf jeden Fall wichtig wird, ist alles, was über 2 Stunden geht. Ne? Also wenn ihr über 2 Stunden unterwegs seid, müsst ihr euch mit dem Thema Salz beschäftigen. Oder ne, was heißt müsst? Ne? Es gibt keinen Muss, aber solltet ihr euch damit beschäftigen. Und da wird dann eben die Frage wichtig, bin ich Salty Sweater, bin ich kein Salty Sweater, schwitze ich viel oder wenig? Und wenn man jetzt sagt, ich schwitze viel und oder bin Salty Sweater, ganz oft sind die Salty Sweater auch die, die eben viel schwitzen. Die sollten dann eben 500 bis 600 Milligramm Natrium pro Stunde zu sich nehmen. Das wäre umgerechnet so 1,3 bis 1,5 Gramm Kochsalz pro Stunde.
Zückt euren Stift, schreibt schnell mit.
Genau. Oder ihr macht vielleicht noch einen Instagram-Post, wo ihr das nochmal aufschreibt, dass die Leute sich das merken können. Und wenn ich dann über 4 Stunden unterwegs bin, wo ich ja nochmal viel mehr verliere, dann sollte es eben eher an der oberen Grenze sich orientieren, also eher an diesen 1,5 Gramm Salz pro Stunde und vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie krass ich halt unterwegs bin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel meinen Fall nehmen, ich habe ja gesagt, ich schwitze nicht so viel, ich schwitze auch nicht salty. Sagen wir mal, ich bin jetzt 3 Stunden unterwegs, muss mich also um mein Salz kümmern. Dann sind es so 300 bis 400 Milligramm Natrium bei Low-Sweatern, sage ich mal. Das sind so 0,76 bis 1 Gramm Salz, also Kochsalz. Und wenn ich dann wieder 4 Stunden unterwegs bin, dann sind es eben so 1,3 bis 1,5 Gramm Salz, die ich zu mir nehmen sollte. Und das muss man natürlich auch alles wieder ein bisschen ausprobieren. Ne? Ich habe ja schon erzählt, es ist super schwer, da Pauschalaussagen zu machen. Das ist wie bei den Kohlenhydraten. Was die Evidenz sagt, ist vielleicht in dem Fall das eine, was ich individuell brauche und vor allen Dingen vertrage, ist eine andere. Hilft ja nichts, wenn ich dann Magenprobleme bekomme, aber dafür keine, eine echte Hyponatriämie mit dieser Zellproblematik, da muss man schon wirklich gar kein Salz zu sich nehmen. Also da kann man sich dann einfach langsam rantradieren und so eine Wohlfühlgrenze rausfinden, ähnlich wie bei den Kohlenhydraten.
Okay, du hast uns jetzt schon mal eine gute Orientierung gegeben, ab welcher Belastungsdauer wie viel Milligramm Natrium beziehungsweise wie viel Gramm Salz. Mit dem Umrechnungsfaktor natürlich muss man das beachten. Wenn wir jetzt mal an wirklich lange Belastungen denken, Marathon oder ne, auch einen Triathlon, eine Mitteldistanz, eine Langdistanz sogar, dann versuche jetzt eins und eins zusammenzuzählen. Umso länger die Belastung dauert, umso mehr Natrium verliert mein Körper. Und muss ich dann auch, also logischerweise muss ich dann mehr Natrium mir auch zuführen. Fange ich dann aber klein an quasi, also in der ersten Stunde oder in den ersten 2 Stunden bleibe ich noch bei meiner kleineren Natriummenge und fülle das dann so ein bisschen auf, umso länger die Belastung geht? Oder gehe ich von vornherein schon, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt 5-6 Stunden unterwegs, gehe ich schon direkt auf die äußerste Grenze und sage, okay, ich mache jetzt 600 Milligramm Natrium pro Stunde ins System. Wie gehe ich da vor?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, die auch von meinen AthletInnen immer kommt. Und rein theoretisch ist es ja schon so, dass es reicht, man fängt langsam an, weil man ja auch noch gar nicht so viel ausschwitzt und nimmt hinten raus dann mehr. In der Praxis hat sich einfach gezeigt, dass manchen das dann zu nervig ist, dass sie dann nochmal irgendwie andere Sachen auf einmal mitnehmen sollen. Für andere ist es total egal, ob sie jetzt von Anfang an schon die hohe Dosis nehmen, weil sie es vom Magen her super vertragen. Andere vertragen das dann auch gar nicht, wenn sie direkt die hohe Dosis nehmen. Also auch hier macht es so, wie es für euch gut ist. Wenn ihr sagt, irgendwie ist es für mich einfacher, wenn ich einfach von vorne bis hinten das immer das Gleiche nehme und mich da keine Gedanken drüber nehmen machen muss und ich vertrag's. Oder ihr sagt, irgendwie, ich möchte nicht mehr als nötig. Ich nehme erst nur eine halbe Tablette und dann später eine ganze. Das ist für mich in Ordnung und ich vertrag's besser. Dann macht es so. Also rein der perfekte Weg wäre natürlich, am Anfang weniger zu nehmen und dann mehr hinten raus. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man jetzt von Anfang an das Gleiche nimmt, weil man es einfach möglichst praktikabel haben möchte. Das ist super unterschiedlich, was für euch da passt. Ja, Individualität, das ist einfach bei Salz das Oberste.
Ja, allgemein bei Ernährung, oder? Ist Individualität immer so die große?
Ja, aber bei Salz wirklich noch mal mehr. Also da ist es so schwer, Pauschalaussagen zu treffen. Also da tue ich mir auch bei den, ich kann diese Werte, die eben in der Wissenschaft so mal festgelegt wurden aus Studien, aber es heißt auch wirklich in jedem Paper, dass das wirklich nur grobe Richtlinien sind. Man merkt ja auch, dass die Spannen sehr groß sind, wie da vorgegangen werden sollte. Es ist ja auch Durstempfinden ist ja ganz individuell, das spielt da ja auch mit rein. Und ist vielleicht sogar noch mehr als bei den Kohlenhydraten, dass man einfach selber nach sich gucken muss. Und bitte vergleicht euch da irgendwie nicht. Oder manchmal gibt es ja dann auch so Artikel dazu und die verkaufen das dann so super dogmatisch und genau so musst du es machen und nur so funktioniert's. Das ist aber bei Salz definitiv zu kurz gedacht. Also da hat dann jemand nicht so gut recherchiert und diesen Podcast nicht gehört.
Also ist quasi ausprobieren, ein bisschen experimentieren und Zeit da reinstecken ins Ausprobieren deutlich mehr wert, als einfach den Artikel zu copy und pasten und es genauso nachzumachen. Das ist schon mal so ein kleines Fazit für euch da draußen. Und da habe ich auch gleich eine gute Anekdote zum einfach nachmachen oder einfach mal machen, weil ich zum Beispiel nehme eigentlich nie bewusst zusätzlich noch Natrium. Also alles, was in meiner Ernährung oder in meinen Gels ist, das kommt ins System, aber ergänzen tue ich eigentlich da nichts. Und letztens dachte ich mir auch, es ist ja bald Wettkampf und vielleicht gucke ich mal, weil es könnte sehr heiß werden und probiere mich da schon mal im Training aus. Und habe dann natürlich Natrium zu mir genommen oder zusätzlich in meine Flaschen gepackt und hatte eine lange Radausfahrt und dann noch einen Koppellauf. Und dann merkte ich schon bei den ersten Metern im Koppellauf, es fühlt sich jetzt nicht so gut an, so in meinem Magen-Darm-Bereich. Und ich habe dann wirklich starke Magenkrämpfe bekommen. Lea, hol uns ab zum Thema Train the Gut, was nicht nur auf Kohlenhydrate scheinbar ausgeht oder zutrifft, sondern auch auf Natrium. Wie gewöhne ich mich am besten und warum überkommt mich oder überkam mich so ein Schwall an Übelkeit und Magenproblemen, als ich da dachte, Natrium ab, rein ins System?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass bei manchen Menschen Salz in purer Form gastrointestinale Beschwerden auslösen kann, einfach weil es eben ein sehr starker Reiz ist und auch nicht gewohnt. Also wann nehmt ihr denn mal in eurer Ernährung zum Beispiel Salz als Tablette oder so? Das ist ja was der Körper so erstmal gar nicht kennt. Andere haben da wiederum gar kein Problem mit. Also das ist einfach sehr unterschiedlich, aber kennen tun wir das alle. Also wenn ihr alle mal versucht, ein Glas Meerwasser zu trinken, ihr werdet alle erbrechen. Also der Körper hat da schon seine Abwehrmechanismen. deswegen ist es wichtig, dass man einfach klein anfängt, wie bei den Kohlenhydraten. Also man kann sagen, okay, ich nehme einfach mal die niedrigste Dosis, die so empfohlen wird. Das sind ja 300 Milligramm Natrium, also so 0,7 Gramm Salz. Und in vielen High-Performance-Produkten sind so 0,5 Gramm Salz. Das heißt, da könnte man sagen, okay, guck mal, damit fange ich jetzt mal an, ob ich dieses Gel vertrage. Und wenn ich jetzt merke, ach guck mal, das mit dem Gel ist schon mal gar kein Problem, dann kann ich ja Train the Gut mit Kohlenhydraten und Salz ein bisschen verbinden und zum Beispiel mal 2 Gele nehmen oder 1,5. Man muss ja nicht direkt verdoppeln und gucken, wie fühlt sich das denn an? Also ich würde immer empfehlen, kleine Schritte zu machen und nicht so große, weil dann weiß man auch gar nicht, war es jetzt viel zu viel oder nur ein bisschen zu viel. Und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie du sagst, ich habe noch nie extra Salz dazugenommen, würde ich sowieso noch mal mehr rausnehmen und auch versuchen, die mit den Gels oder den Riegeln oder so, die ihr habt, mit aufzunehmen. Weil das ist ja was euer Körper kennt, dass das Salz in Nahrung mit drin ist. Und dann kann man eben auch auf Salztabletten zurückgreifen. Und da gibt es verschiedene Arten. Und da sind zumindest so Stand jetzt die verträglichsten Erythrit-Tabletten. Also die, die sich im Magen eben nicht auflösen, sondern erst im Darm. Und also die heißen Magensaftresistenz, das sind eben Retard-Tabletten. Und auch da, das Problem an den Retard-Tabletten ist, man kann die nicht teilen, weil die ja in dieser Kapsel sind. Und wenn man die dann zerstört, dann hat man auch die Retard-Funktion zerstört. Aber da kann man zum Beispiel auch sagen, ich probiere erstmal ganz klein, dass ich Tabletten nehme und die ganz klein mache. Oder ich gucke, kann ich es vielleicht sogar mit meiner Ernährung komplett, also mit meiner Verpflegung komplett decken. Bei Leuten, die sehr wenig schwitzen und nicht Salty Sweater sind. Also ich schaffe es eigentlich immer, dass ich das rein über meine Gels machen kann oder über meine Pulver. Jemand, der Salty Sweater ist, der kommt da halt schnell an seine Grenzen. Der muss dann schon irgendwie noch Salztabletten nehmen oder irgendwie nochmal was in den Drink reinmachen. Aber auch da, also was alle immer so ein bisschen vergessen, ihr könnt auch einfach euer ganz normales Salz in euren Drink reinmachen. Da könnt ihr euch milligrammweise rantasten. Und das kann euch halt tatsächlich leider keiner abnehmen. Und wenn ihr dann rausgefunden habt, hey, bis zu der Grenze geht's mir noch gut, dann habt ihr die und dann ist die auch gesetzt. Also bitte kriegt keine Panik, wenn ihr sagt, um Gottes Willen, die Lea hat aber gesagt, 0,76 ist so das Minimum, ich krieg aber nur 0,5 rein, dann ist es so. Also unser Körper signalisiert uns da ja was. Und was bringt es euch, wenn ihr dann vielleicht super viel Natrium im Blut habt, aber jedes Dixi-Klo mitnehmen müsst. Ne? Also da muss man immer abwägen. Und keine Angst, wenn ihr so 0,5 oder sowas mitnehmt, das reicht schon, dass ihr nicht in diese lebensbedrohliche Zustände kommt, weil nach dem Rennen essen wir ja wieder normal und füllen unser Natrium wieder auf. Also hört da auf euren Körper, macht kleine Schritte und setzt euch nicht zu sehr unter Druck von irgendwelchen Zahlen. Es soll ja Spaß machen und keine Wissenschaft sein.
Ja, absolut, das auf jeden Fall. Mir ist jetzt spontan noch eine Frage gekommen, als du gesagt hast, ne, spätestens wenn wir im Ziel sind, essen wir ja wieder. Kann es auch sein, wenn ich nicht direkt nach dem Wettkampf mich verpflege mit ausreichend Nahrung, dass ich nach dem Wettkampf, obwohl quasi die Anstrengung schon längst vorbei ist, trotzdem noch in so eine Hyponatriämie rutsche?
Also, das ist... Eine Hyponatriämie heißt ja nicht gleich Zelltod und Zellschwellen und so weiter. Und es ist schon so, dass viele SportlerInnen direkt nach dem Training oder nach dem Wettkampf eine leichte Hyponatriämie haben. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Unser Körper ist ja sehr wandelbar, sehr robust. Also der kann schon auch viel ausgleichen. Und wenn wir jetzt nicht direkt danach irgendwie Natrium zuführen, ist das jetzt auch erstmal nicht so schlimm, weil der Körper ja nicht weiter Natrium groß verliert. Ich meine, klar, wir schwitzen schon auch nach, aber nicht in den Mengen und nicht so lange. Also ich habe vor 2 Wochen meinen Halbmarathon gemacht und ich bin da wirklich sehr an meine Grenzen gegangen und ich konnte danach nichts essen, weil mir klar war, wenn ich jetzt was esse, kommt es auch wieder raus. Und ich habe mir dann keinen Stress gemacht, dass ich mir gesagt habe, um Gottes Willen, meine Recovery, ich muss jetzt aber Kohlenhydrate, ich muss jetzt aber Salz, weil ich ja weiß, ich habe jetzt danach erstmal eine etwas längere Recovery-Phase. Ich kann meinem Körper da die Zeit geben, die er braucht und ich nehme dann heute Abend, ich habe dann zum Beispiel mir abends so eine richtig geile Rahmsuppe gemacht mit Sojasauce und allem. Da ist ja dann viel Salz drin. Und dann habe ich das halt ein paar Stunden später aufgenommen. Klar, für eine perfekte Recovery. Ja. Wenn ich jetzt am nächsten Tag direkt wieder eine harte Einheit gehabt hätte, wäre das so irgendwie problematisch gewesen. Aber hatte ich ja nicht. Ich hatte ja den nächsten Tag frei. Ich hätte auch gar keinen Sport machen können. Und dann ist das auch in Ordnung. Also stresst euch da einfach nicht und hört auf euren Körper.
Ja. Und Amen, das kann ich nur so bestätigen. Ich finde, wenn der Sport oder auch die Ernährung, da haben wir vorab schon so ein bisschen drüber gesprochen, wenn das mehr Stress und so ein Abhaken von irgendwelchen Pflichtsachen wird, ja, dann geht da schnell der Spaß verloren und dann ist man irgendwie so festgebissen und festgefahren in seinen Gedanken und dann geht eh irgendwie alles schief und man wird nicht besser. Deswegen alles so ein bisschen auch mit Freude und Lockerheit mitnehmen und nicht zu viel verbissen daran gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Takeaway.
Ja, es kann super Spaß machen, sich da so reinzufuchsen. Und es ist ja auch immer super interessant. Mhm. Die Kunst ist halt dann, sein Leben davon nicht determinieren zu lassen. Und wenn irgendwie, wir sind ja auch alle super individuell. Und wenn jemand sagt, hey, ich komme mit 200 Milligramm super zurecht, ich habe da keine Symptome, mir geht's gut, ja, dann ist doch super, dann hast du einen sehr effizienten Körper und musst nicht so viel Geld für irgendwelche Tabletten ausgeben. Ist doch toll. Und andere sagen, Alter, ich muss, keine Ahnung, also ich kenne jemanden, der nimmt 2,7 Gramm pro Stunde an Salz, was ja unfassbar viel ist, und der sagt, wenn ich das nicht habe, geht's mir danach nicht gut. Also ich habe dann Kopfschmerzen, ich fühle mich irgendwie komisch, ich brauche diese 2,7 Gramm und ich vertrage die auch. Hey, dann go for it. Also wir sind ja so individuell und es gibt immer Ausreißer nach oben und unten. Also probiert euch aus. Ich glaube, das ist so das Hauptding heute.
Ja. Ja, sehr gut. Apropos ausprobieren, wenn wir uns mehr in der Hitze stellen und mehr in der Hitze trainieren und vielleicht auch so ein bisschen Anfang Sommer und Ende Sommer vergleichen. Und wir haben über die Zeit konsequent in der Hitze auch trainiert und unseren Körper vielleicht so ein bisschen auch an die sommerlichen Temperaturen gewöhnt. Verändert sich auch die Salzkonzentration im Schweiß? Also wird mein Körper irgendwie effizienter beim Schwitzen und kann das irgendwie anpassen, nicht mehr so viel Salz auszuschwitzen, wenn ich wirklich viel in der Hitze trainiere?
Ja, man hat lange Zeit gesagt, das geht nicht. Und dann kam ja irgendwann auf, dass Hitzetraining total viele tolle Effekte hat und ja ähnliche Effekte auch wie Höhentraining. Und da hat man dann ganz viele Daten dann auch gehabt und hat tatsächlich gesehen, dass auch die Schweißrate effizienter wird. Also das heißt, man schwitzt weniger Natrium aus. Das heißt, also es ist super realistisch, dass man am Ende des Sommers weniger Natrium ausschwitzt als am Anfang des Sommers, weil der Körper tatsächlich effizienter wird und man das mittlerweile ganz gut dann auch zeigen konnte. Da kann man ja schön messen, ne, was für Auswirkungen hat Hitzetraining. Ist wirklich faszinierend, dass da anscheinend der Körper schon auch lernfähig ist, diese Rückresorptionsmechanismen zu trainieren. Also Hitzetraining bringt euch da auf jeden Fall was, auch wenn man es manuell hervorruft. Das funktioniert.
Mega gut. Ist der Körper dann wenigstens so effizient genug, das quasi im nächsten Sommer dann gleich wieder abrufen zu können, oder fange ich jeden Sommer von vorne an?
Tja, da sagst du jetzt was. Dafür haben wir keine Daten. Also es wäre eigentlich ein sehr cooles Forschungsfeld, mal zu sagen, okay, wir machen ein Follow-up und gucken, wie ist es denn jetzt dann nächsten Sommer? Hat sich der Körper das erhalten? Da kann ich tatsächlich, kann ich dir nicht sagen. Also ich hatte mir dieselbe Frage gestellt und das hatten wir damals auch im Studium, aber wir haben da keine Studien zu gefunden. Also wenn da draußen jemand aktiv forscht, go for it. Also da wären Follow-ups eigentlich ganz interessant.
Ja, total. Da bin ich gespannt, ob es irgendwann Aussagen dazu gibt. Das wäre ja super clever vom Körper, wenn wir einfach nicht jedes Jahr von null anfangen, sondern einfach wieder da einsteigen, wo wir den letzten Sommer aufgehört haben. Das wäre schon richtig, richtig gut.
So vom Bauch heraus würde ich eher sagen, dass man wieder da anfängt, wo man war, weil der Körper einfach sparsam ist. Und na, wir kennen es, wenn wir die Muskeln nicht benutzen, dann verkümmern sie. Und ich glaube, dass das auch bei den Schweißdrüsen, wenn die nicht mehr trainiert werden, dass das dann wieder nachlässt. Aber das ist nur ein Bauchgefühl. Also wäre jetzt mein academic guess. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es in ein paar Jahren die Daten dazu.
Vielleicht stelle ich mich jetzt auch im Winter immer voll angezogen in voller Montur aufs Laufband, damit mein Körper es niemals vergisst und ich niemals von null starten muss.
Ja, also ich meine, viele machen ja, also auch im Profibereich, wirklich auch Hitzetraining im Winter. Und das hat natürlich dann auch für die Natriumrückresorption, dass die es eben nicht verlernen. Aber hier vielleicht nochmal wichtig zu sagen, macht das nicht, wenn ihr nicht wisst, wie sowas geht und überhaupt, weil das natürlich auch gefährlich werden kann. Also kleiner Disclaimer an der Stelle.
Ja, absolut richtig. Gut, Lea, lass uns so ein bisschen mal jetzt wirklich in die Verpflegung eintauchen. Und du hast mir auch das ein oder andere Mal schon privat bei meiner Verpflegung geholfen, gerade auch für Longruns. Und da haben wir festgestellt, dass jede Marke natürlich jeder Gelhersteller oder Pulverhersteller unterschiedliche Kohlenhydratangaben hat, unterschiedliche natürlich auch Salzangaben, andere Zusammensetzung. Und bei den meisten ist jetzt gar nicht so viel Natrium enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Salty Sweater bin, müsste ich auf jeden Fall noch was ergänzen. Kann ich aber auch, also klar, wenn ich kein Salty Sweater bin, auch allein nur mit Gels oder Kohlenhydratpulvern mit Salz verpflegen? Und worauf sollte ich achten, wenn ich mir hinten die Nährwertangaben anschaue?
Ja, also du hast es schon richtig gesagt, man muss da immer, jeder Hersteller macht es ein bisschen anders und auch selbst die Hersteller haben unterschiedliche Produkte. Also wenn wir jetzt einfach mal als nicht bezahlte Werbung einfach als Beispiel Ministry nehmen, dann haben die ja die Performance-Reihe, die 1 zu 0,8, die schwarzen, die haben auch mehr Salz, was ja auch Sinn ergibt, weil wenn wir lange unterwegs sind, brauchen wir das. Und die haben eben 0,5 Gramm, was schon sehr viel ist für ein Gel. Und dann gibt es aber die normale Reihe, die eben 2 zu 1 sind, die haben nur 0,05 Gramm, also praktisch gar nichts. Und da muss man dann halt immer gucken, einfach um noch eine andere Marke zu nennen, Powerbar hat ja jetzt auch eine 0, also 1 zu 0,8 Reihe, die sind auch schwarz witzigerweise, und also die Blackline, und die haben auch 0,5 Gramm Salz, also auch wieder mehr, und die normalen Powerbars haben dann eben weniger. Also da muss man immer ein bisschen gucken, und vielleicht kann man auch wenn ihr eine Marke gefunden habt, die für euch gut funktioniert, könnt ihr auch mal gucken, vielleicht gibt's da was, was ich nur noch nicht weiß, dass es diese Blackline zum Beispiel gibt. Und auch bei den Pulvern ist es eben ganz unterschiedlich, muss man eben hinten immer ein bisschen drauf gucken. Und dann ist eben wichtig, manche Hersteller geben eben Natrium an, also das sind dann eigentlich immer die Milligramm, die Milligrammangaben, und andere geben wirklich das Natriumchlorid, also das Kochsalz an, was dann eigentlich immer Grammangaben sind. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, ne? Also wenn ihr jetzt denkt, keine Ahnung, 0,5 Gramm Natrium wäre sehr, 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 sehr viel. Dementsprechend müsste man dann eben immer ein bisschen aufpassen, was da dahinter steht, und das dann gegebenenfalls umrechnen, oder ihr habt die Zahlen so im Kopf, die ihr halt braucht. Und wenn man jetzt merkt, also im Endeffekt ist dem Körper total egal, am Ende kommt ja ein Atom, also beziehungsweise ein Ion an, und dieses Ion hat kein Gedächtnis, woher es jetzt kam. Es ist einfach ein Atom. Und dementsprechend ist egal, woher ihr das jetzt bekommt, also ob das aus einem Gel, aus einem Shake, aus eurer Salztube aus der Küche oder eben als Tablette ist. Wichtig ist halt, dass ihr am Schluss auf eure Grammangaben kommt. Das heißt, wenn man dann weiß, wie viel man ungefähr braucht, kann man eben gucken, kann ich das mit Gels decken? Also zum Beispiel bei mir funktioniert das. Ich kann beim Laufen 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Das sind genau 1 Gramm Salz bei der Ministry-Reihe. Und damit bin ich dann gut gedeckt, weil ich ja eben kein Salty Sweater bin. Andere können nicht 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufgeben. Das ist ja schon relativ viel für eine kleine Frau. Dann müssen sie auf was anderes zurückgreifen. Das sind halt meiner Meinung nach Tabletten am einfachsten, weil man die Flüssigkeit beim Laufen nicht richtig gut mitnehmen kann, und dementsprechend ist das dann das Praktikableste. Die nehmen auch nicht viel Platz weg, die kann man irgendwo in seine Tasche stecken. Und da muss man aber natürlich mit üben, weil das natürlich die sind, die am ungewohntesten für den Körper sind. Und da gibt es, müsst ihr mal gucken im Internet, 1000 verschiedene Dosierungen. Und da müsst ihr eben die Dosierung raussuchen, die euch mathematisch einfach noch fehlt. Also muss man ein bisschen rumrechnen. Ich mache ja auch Wettkampf, Verpflegung und da kriegen meine AthletInnen dann am Schluss immer so einen Plan, wo wirklich draufsteht, pro Minute, was müsst ihr wann wie zu euch nehmen. Das heißt, wenn ihr zu faul seid, das alles auszurechnen und euch zu überlegen, wie ihr das dann macht, könnt ihr das auch von mir machen lassen. Und dann ist aber natürlich wichtig, das auch zu üben und zu gucken, komme ich mit diesen Salztabletten klar.
Ja, die Salztabletten sind ja so irgendwie in meinem Kopf so schlecht zu dosieren, auch wenn du sagst, es gibt da verschiedene Tabletten mit verschiedenen Mengen, aber so bei einem Pulver zum Beispiel oder meinem reinen Speisesalz zu Hause lässt sich das natürlich wirklich so ganz fein jede Prise einzeln dosieren. Bei so einer Tablette muss ich natürlich immer sehen, kann ich mir die jetzt hier geben oder ist die viel zu hoch angesetzt für mich? Da sind natürlich dann so vielleicht keine Retard-Tabletten, die man vielleicht nochmal halbieren kann oder vierteln. eine
gute. Ja, genau. Oder man nimmt, also es gibt schon viele verschiedene Dosierungen, ne? Nur 100 Milligramm Natrium, dann nehmt ihr halt zwei, wenn ihr 200 braucht, es gibt 500. Also da kann man ganz, die Tabletten sind eigentlich immer in reinem Natrium angegeben. Also da kann man sich so ein bisschen ausprobieren, gucken, was für einen passt. Ich persönlich nehme Tabletten, also empfehle immer Tabletten aus der Apotheke. Das hat aber jetzt keine evidenzbasierten Hintergrund. Es ist einfach gerade, die Apothekenprodukte sind eben auch auf einer Kölner Liste gelistet, also dass die frei von irgendwelchen Doping-Sachen sind und so weiter. Also gerade für die das auch relevant ist, dass da vielleicht auch nochmal drüber gesprochen ist, aber es spricht auch nichts dagegen, eine seriösen Salztablette. Also im Endeffekt ist da einfach nur anorganische Substanz drin, ist jetzt nicht schwer, aber ich fühle mich immer wohler, wenn ich meinen AthletInnen Sachen aus der Apotheke anbiete. Aber das seid ihr frei natürlich.
Okay, du hast da jetzt schon so ein bisschen gedroppt, dass Salztabletten deine präferierte Wahl sind, wenn es um Salz geht. Und gerade Retard-Tabletten sind ja dann auch magenfreundlich. Was passiert jetzt aber, wenn ich völlig blind mir vorab vielleicht auch noch was Salziges zu essen reingepfiffen habe? Dann nehme ich eine Salztablette, dann nehme ich noch eine Salztablette, dann haben meine Gels vielleicht noch Salz. Was passiert bei einer Überdosierung? Vielleicht das Gegenteil von der Hyponatriämie?
Ja, so eine Hypernatriämie ist eigentlich nie von Dauer, weil unsere Niere ja die Aufgabe hat, den Natriumspiegel sehr gleich zu halten. Ne? Da brauchen wir ja ganz bestimmte Grenzwerte und die Niere ist natürlich einfacher, eine Hypernatriämie wieder anzugleichen, weil ich kann das überschüssige Salz einfach auspinkeln. Also ihr könnt das auch gerne mal ausprobieren. Wenn ihr mal so richtig salzig gegessen habt, dann habt ihr ganz viel Durst und müsst dann auch mehr pinkeln. Und wenn ihr jetzt wirklich so krass übertreibt, da sind wir wieder bei dem, ich trinke ein komplettes Glas Meersalz, Wasser, dann werdet ihr erbrechen, weil der Körper das Salz dann darüber abgibt. Und das wieder los wird, damit eben die Niere gar nicht so viel arbeiten muss. Also gefährlicher ist eher eine dauerhafte, zu hohe Menge an Salz in der Basisernährung. Ne? Also wir haben ja die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt maximal 6 Gramm Salz pro Tag, also Kochsalz. Ich habe euch das mal hier gezeigt. Für die, die den Videopodcast gucken, für alle, die nur zuhören, habe ich hier so ein kleines Shotglas. Und da sieht man, dass nur ein ganz kleiner Teil von dem Shotglas hier mit Salz bedeckt ist. Und das entspricht eben diesen 6 Gramm. Also es ist gar nicht so viel, was man da pro Tag hat. Und die deutsche Bevölkerung isst auch viel zu viel Salz, also bis zu 12 Gramm, also das Doppelte von dem, was man eigentlich zu sich nehmen sollte. Ja, wow. Und das ist dann tatsächlich, dass es eben zu Bluthochdruck kommen kann, wenn man eben gerade in diesem 12 Gramm Bereich ist, dass die Niere eben dauerhaft immer sehr viel arbeiten muss und im schlimmsten Fall auch Schäden davon tragen kann. Und auch für andere Stoffwechsel, zum Beispiel im Knochenstoffwechsel, kann es negative Folgen haben, also dass man ein erhöhtes Osteoporoserisiko hat bei Frauen zum Beispiel. Das heißt, es ist schon sinnvoll, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also auch in der Basisernährung. Nicht da jetzt denken, ah, ich mache ja so viel Sport, ich muss ja mehr Salz zu mir nehmen, weil ich schwitze das alles aus. Das stimmt im Training, aber nicht in der Basisernährung, weil da schwitzt ihr jetzt nicht unbedingt. Ihr schwitzt schon ein bisschen mehr, weil trainierte Menschen mehr schwitzen, aber das ist nicht so, dass der Körper jetzt auf einmal mehr Salz tolerieren kann. Das heißt, dass man da denken viele gar nicht so drüber nach. Also akut vergiften mit Salz das funktioniert nicht, weil ihr einfach erbrecht. Aber dieses über lange Zeit viel zu viel zu salzen, gerade wenn man eben salzsensitiv ist, also da sehr drauf anspricht, kann das eben auf Dauer kardiovaskuläre Folgen haben. Und wir wollen ja gesund alt werden.
Das stimmt, das wollen wir auf jeden Fall hoffentlich alle. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass der Körper sich daran ja anpassen kann, bei der Hitze weniger Salz auszuschwitzen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ganz viel Salz, wie so der Überdurchschnitt der Deutschen, in meiner Basisernährung esse, kann mein Körper dann auch ja nicht nur alles wieder auspinkeln, sondern auch clever mehr ausschwitzen, also mehr Salz.
Ja, die Niere ist schneller als die Schweißdrüsen, sagen wir mal so.
Okay.
Also ihr müsst überlegen, so eine Schweißdrüse filtriert vielleicht 1 Liter pro Stunde. Eine Niere filtriert 150 Liter Primärharn pro Stunde. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wer mehr ausscheiden kann in der einen Stunde. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Menschen, die sehr viel Salz essen, irgendwie automatisch salzigeren Schweiß hätten. Da ist die Niere einfach zu schnell für. Das ist wirklich eher genetisch determiniert. Es gab mal so Überlegungen, dass vielleicht Menschen, die dauerhaft viel Salz essen, zu salty sweatern werden. Das hat sich aber in Kohortenstudien nicht unbedingt wirklich gezeigt. Also das heißt, Sport ist keine Ausrede für einen hohen Salzkonsum in der Basisernährung.
Ja, okay. Sehr gut. Da muss ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen an meiner Basisernährung arbeiten, denn ich bin auch so ein kleiner Salz-Junkie, muss ich gestehen. Ich muss immer alles nachsalzen. Bisher, Gott sei Dank, habe ich noch keine gesundheitlichen Nachwirkungen davon gespürt. Mein Blutdruck ist zum Glück noch nicht erhöht. Aber ich nehme das auf jeden Fall mit für die Zukunft und versuche so ein bisschen meine Ernährung natürlich anzupassen. Wir haben ganz kurz schon mal über die Verpflegung nach dem Long Run oder dem Wettkampf gesprochen, dass es da natürlich dann ausreicht, ganz normal zu essen und Salz zu konsumieren. Du hast auch gesagt, wenn man es nicht gleich macht, ist es jetzt kein Weltuntergang. Gibt es aber trotzdem noch irgendwas, worauf ich nach dem Long Run im Sommer, nach dem Race im Sommer achten sollte, so bezüglich auf Natriumeinnahme?
Also im Endeffekt nicht unbedingt. Also es sollte natürlich danach Natrium zugeführt werden, aber da entspannt sich die Sache dann. Das kann man dann über die ganz normale Nahrungszufuhr machen. Wir haben ja einmal wirklich das Salz, was wir extern zufügen, und dann haben wir natürlich ja auch Lebensmittel, die von Natur aus schon sehr salzhaltig sind, zum Beispiel Feta, der ja in der Salzlake reift. Das heißt, da habe ich dann eigentlich von Natur aus schon, dass ich mich dann wieder gut verpflege und muss da jetzt eigentlich gar nicht auf so viel achten. Ist ja auch mal schön, dass man irgendwo auch mal nicht drauf achten muss, sondern einfach ganz normal essen, ganz normal trinken und sich da gut wieder auffüllen, auf eine nährstoffdichte Ernährung achten, wie immer. Und dann muss ich mir danach, also da gibt es jetzt nicht wie bei den Kohlenhydraten, so und so viel musst du pro Stunde zu dir nehmen, dass man da wieder perfekt auffüllt, sondern da reicht dann die ganz normale Ernährung. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn wir in die Sauna gehen, dann müssen wir ja auch kein Natrium zuführen, obwohl wir sehr stark schwitzen, weil das Essen, was wir dann danach essen, total ausreicht, dies wieder aufzufüllen. Und bitte, ich hoffe, keiner von euch geht über 4 Stunden rein in die Sauna. Also das ist nämlich auch immer eine Frage, die ich dann bekomme, so hey, muss ich in der Sauna irgendwas beachten? Also da feel free, kann man einfach essen und ja, ganz oft gibt es ja auch nach den Races so Salzbrezeln und so. Da kann man dann natürlich gerne zugreifen, wenn man da Bock drauf hat. Und wenn nicht, stresst euch bitte nicht und sagt, oh Gott, ich muss diese Salzbrezeln essen, obwohl mir die gar nicht schmecken. Also da einfach nach Lust und Gefühl.
Das ist doch schon mal eine schöne Orientierung zwischen dem Ganzen. Achtet darauf im Sport, dass man danach, nach dem Race wenigstens einfach mal in Ruhemodus schalten kann und komplett sich fallen lassen kann und das essen kann, worauf man auch irgendwie Lust hat und man sich ja vielleicht auch bei dem Wettkampf schon drauf gefreut hat, dann auf das Essen danach. Mir geht es zumindest immer so, dass ich oft auch schon während des Wettkampfs oder auch im Training daran denke, was esse ich danach? Das wird doch wunderbar. Deswegen umso weniger Stress, umso besser. Gut, Lea, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen in die Abschlussfragen, um ja unser wunderschönes Gespräch so langsam zu beenden. Vorab habe ich natürlich noch 2 Fragen und vor allem, glaube ich, wichtig für die Zuhörenden noch mal so ein paar so ein paar wichtige, prägnante Kernbotschaften, die vielleicht auch alles so ein bisschen nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben. Erste Frage dazu ist, was ist so der größte Fehler, den du bei AusdauersportlerInnen bezüglich der Salzversorgung immer wieder beobachtest? Was ist so der eine Knackpunkt?
Ich würde sagen, wenn ich darf, zwei Knackpunkte. Der erste Sehr Knackpunkt gerne. Ist, dass einfach gar kein Salz genommen wird, was unter Umständen tödliche Folgen haben kann. Ich hoffe, dass es heute klar geworden ist, dass es hier wirklich um ein sehr, sehr wichtiges Thema geht. Und der zweite Knackpunkt ist, dass die Leute es aus den falschen Gründen nehmen, weil woran wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen haben, also man hat ja lange gedacht, dass Natrium- oder Elektrolytmangel zu Krämpfen führt. Und das stimmt nicht. Also das war damals anekdotische Evidenz. Da hat irgendein Arzt einfach mal gesagt, naja, also die haben wenig Salz, die haben Krämpfe, ne? Aber klassischer Fall von Korrelation ist nicht Kausalität. Und mittlerweile wissen wir aus Studien sehr gut, dass eine Hyponatriämie nicht zu Krämpfen führt, sondern eben diese osmotische Problematik im Vordergrund steht. Klar, der Placebo-Effekt wirkt immer viel, aber vielleicht nochmal an der kurzen Stelle, dass das eben ja so ein Ammenmärchen ist, was mittlerweile gut widerlegt ist. Muskelkrämpfe entstehen durch eine neuronale Überlastung, nicht durch einen Elektrolytmangel. Genau, also das sind so die zwei Knackpunkte. Nehmt Salz und nehmt es aus den richtigen Gründen.
Ja, sehr gut. Und welche, ja, nochmal kurzen Kernbotschaften, Tipps gibst du jetzt unseren Zuhörenden mit nach dieser Folge, außer nehmt Salz und aus den richtigen Gründen. Was sind nochmal so deine ernährungswissenschaftlichen Tipps für alle, die ja jetzt im Sommer laufen, vielleicht auch ne, längere Läufe machen, auch längere Wettkämpfe haben oder vielleicht auch EinsteigerInnen, die jetzt gerade erst anfangen und ja eine Dreiviertelstunde, eine Stunde unterwegs sind, aber trotzdem natürlich der Hitze irgendwie ausgesetzt sind?
Ja, also wichtig ist, alles, was länger als 2 Stunden ist, solltet ihr euch mit dem Thema Salz beschäftigen und dann fangt einfach mal mit der niedrigsten Dosierung 300 Milligramm Natrium, also 0,76 Gramm Salz an und guckt, wie ihr euch damit fühlt und seid kreativ und frei, wie ihr dieses Salz zu euch führt und fühlt euch nicht zu sehr gepresst in irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Artikel, sondern habt immer auf dem Schirm, dass das eine hoch individuelle Sache ist, also vergleicht und irgendwelche Dogmata ergeben da keinen Sinn.
Okay, sehr gut. Dann hoffe ich, dass alle Läuferinnen und Läufer jetzt bestens ausgestattet sind mit deinem Expertenwissen für den Sommer und hoffentlich keine Probleme haben im Wettkampf oder bei ihren Longruns. Ich finde es mir super schwer, irgendwie zu merken, wie viel Gramm ab welcher Belastungsdauer. Deswegen deine Idee, dann nochmal was auf Instagram zu verfassen, werden wir auf jeden Fall umsetzen. Das heißt, schaut gerne mal bei Instagram unter achilles.running vorbei. Da werde ich, denke ich, einen kleinen Post oder irgendwas ins Highlight packen, dass ihr vor dem Wettkampf nochmal kurz spicken könnt, reinschauen könnt, wie ihr euch denn am besten mit Salz verpflegt. Und ansonsten hört nochmal die Folge mit Lea zum Thema glutenfreie Ernährung. Die kam vor, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Wochen irgendwie so um den Dreh, also nicht lang her. Die ist auch sehr, sehr interessant geworden. Da haben wir auch sehr gutes Feedback oder für Lea sehr gutes Feedback bekommen. Deswegen hört die gerne an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und Lea, ansonsten, ich würde sagen, wenn die Leute dich kontaktieren wollen oder du hast ja auch angesprochen, vorm Wettkampf vielleicht nochmal eine kurze Wettkampfverpflegung besprechen wollen mit dir. Wie können sie dich erreichen? Was können sie da buchen? Wo finden sie dich im World Wide Web?
Also wer sagt, boah, das hat mir jetzt Spaß gemacht mit der Lea oder auch ernährungsmedizinische Themen hat, der kann sich gerne mal auf der Ausdauer-Coaching-Seite umschauen, also ausdauer-coaching.de über dem Reiter Ernährung. Keine Sorge, ihr müsst keine Ausdauer-Coaching-Athletin sein oder Athlet. Ihr könnt es auch ohne Athlet bei uns zu sein bei mir buchen. Ihr dürft aber natürlich auch gerne Athlet bei uns werden. Und wer sagt, ach so, also ich bin relativ aktiv auf Strava, ich poste da auch ab und zu mal Rezepte oder zeige, wie ich Dinge verpflege. Und wer Bock hat, mal wieder einen völlig normalen Einsteiger im Triathlon oder im Ausdauersport in seinem Feed zu haben und nicht nur die ganzen Profis, der darf mir gerne bei Lea Hein auf Strava folgen. Ich freue mich da immer. Genau, und ansonsten immer gerne als Beratung Es gibt auch immer ein kostenloses Erstgespräch, wo wir dann auch besprechen können, ob wir zueinander passen und was ihr euch so wünscht und was da sinnvoll ist. Da freue ich mich natürlich auch und heiße euch alle herzlich willkommen, ob nun bei mir in der Beratung oder auf meinem Strava-Feed.
Das klingt doch sehr schön. Das heißt, alle, die jetzt ja die Folge cool fanden und Interesse haben, da so ein bisschen mit Lea in den Austausch zu gehen, schaut gerne vorbei. Alles ist in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Und dann würde ich sagen, Lea, ging unser Gespräch auch irgendwie mit einem Wimpernschlag vorbei. Es war sehr, sehr schön, dass du heute mit mir über das Thema Salz gesprochen hast und wirklich wertvollen Input gegeben hast. Ich habe auch eine Menge gelernt, obwohl ich mich davor schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, konnte ich wieder so ein paar Stichpunkte mitnehmen, die ich noch nicht wusste. Und auch alle Zuhörenden, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, ihr wisst, was zu tun ist. Liked, abonniert und gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung für Achilles Running. Und schreibt doch in die Kommentare, ob euch vielleicht andere Ernährungsthemen mit Lea auch noch interessieren. Ich denke, das lässt sich dann auf jeden Fall umsetzen. Und dann würde ich sagen, Lea und alle Zuhörenden draußen, kommt gut durch den Sommer, verpflegt euch gut, achtet auf eure Salzzufuhr und keep on running.